Ich bin als Bindungspartnerin nicht verantwortlich dafür, wie mein Hund eine Situation empfindet. Ich bin natürlich dafür verantwortlich, wo und wann und wie ich mit meinem Hund hingehe, aber ich kann meinen Hund in der Umwelt nicht vor allem beschützen, wenn ich mich verantwortungsvoll verhalte. Ich als Bindungspartnerin bin dafür zuständig, in den Situationen, wo es eskaliert, nicht das für ihn zu regeln, sondern für ihn eine sichere Anlaufstelle zu sein. Ich bin nicht dafür da, alles andere abzuwehren, sondern ich bin dafür da, auch wenn es kritisch wird, das zu tun, was gutes Sozialverhalten ist, nämlich zu sagen, ich bin hier, ich helfe dir, komm zu mir, wir stehen das zusammen durch.
Hallo, liebe Anne, ich bin so, so froh, dass wir es wieder schaffen, einen Podcast aufzunehmen, einen gemeinsamen. Wer hätte das gedacht?
Hallo, liebe Jenny, ich freue mich auch.
So geniales Thema auch, was wir uns da ausgesucht haben. Ich glaube, die Menschen, die Hundemenschen werden sehr, sehr dankbar dafür sein, denn wir haben uns ja das Thema Hundebegegnungen ausgesucht und die Hütte brennt.
Ein Thema, über das wir, glaube ich, Monate sprechen könnten, ohne uns
zu Total. Lernen. Also das ist wirklich ein Thema, da kannst du in alle möglichen Sphären eindringen. Wir machen heute mal so als erste Runde so ein Rundum-Ding. Ich hoffe, die wichtigsten Sachen sind dabei. Magst du dich einfach erstmal unseren HörerInnen vorstellen?
Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ihr da draußen zuhört. Mein Name ist Anne Bucher. Ich bin Hundetrainerin, Gründerin von Anders mit Hund. Und spezialisiert auf einerseits Ausbildung und Weiterbildung von KollegInnen und auf Mensch-Hunde-Teams, wo Verhaltensprobleme vorherrschen und da auch ganz viel mit Angst, Aggression und Frustration besteht sozusagen.
Und einen Podcast hast du auch.
Den Podcast habe ich auch, den Anders mit Hund-Podcast.
Alles, was du über Anne wissen möchtest, findest du dann in den Shownotes. Da kommen alle wichtigen Links rein, da findest du weiter. Lass uns einfach mal direkt starten. Warum sind Hundebegegnungen so ein großes Thema? Was glaubst du? Ich meine, es gibt ja wirklich kaum ein anderes Thema, was so viele Emotionen parat hat. Wir haben da Angst, Scham. Diese Handlungsunfähigkeit, gell? Wenn du weißt, du hast einen reaktiven Hund und jetzt kommt der unangeleinte Hund angebrettert, bis hin zur Aggression. Also da gibt's ja wirklich Momente, wo ich auch schon von Weitem erlebt habe, wo ich dachte, die klatschen sich gleich hier, die Leute. Also da sind alle Emotionen parat. Warum?
Bei den Menschen, glaube ich, hat es ganz viel damit zu tun, dass wir den Hund in ein Licht rücken, in dem alle Hunde andere Hunde brauchen müssen, mögen müssen, freundlich sein müssen und dass es dann so gesellschaftlich und kulturell bei uns einfach so ist, dass man sich als der asoziale Aussätzige fühlt, wenn der eigene Hund Verhalten zeigt, was man nicht so gerne mag, man selber vielleicht auch eher ein harmoniebedürftiger Mensch ist oder auf jeden Fall nicht unangenehm auffallen will. Und dann kommen ja noch so diese Sprüche dazu, wie der Herr, so das Geschirr und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele denken, dass die Leute das Gefühl haben, wenn der Hund die anderen nicht mag, dann sie auch nicht. Ich werde das nie vergessen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Pärchen begleiten dürfen. Zwei Frauen mit ihrem Hund, die alles richtig gemacht haben und die sogar richtig gesagt haben, wir adoptieren jetzt einen Hund und das erste Jahr gehört nur diesem Hund. Und dieser Hund hatte ein Problem mit Männern. Und in einem Beratungsgespräch saß sie vor mir und sagte, Anne, bitte, bitte sag mir, ich lebe ja mit einer Frau zusammen, bitte, bitte sag mir, dass der nicht ein Problem mit Männern hat, weil ich irgendwo tief verwurzelt doch noch ein Problem mit Männern habe, was mir noch nie bewusst war und der mich spiegelt. Also so diese Angst davor, dass der Hund etwas ausdrückt, was man selber vielleicht an sich nicht mag, nicht sehen will, was man selber vielleicht auch nicht gut findet, was man vielleicht aber auch selber hat. Oder eben, dass die anderen einen werten, als man ist, so wie der Hund es zu sein scheint. Mhm.
Total. Also es hat ganz viel mit dem Druck von außen zu tun und das, was du gerade gesagt hast, mit dem Hund spiegelt und so weiter, da kann ich dir nur empfehlen, dass du die Podcast-Folge mit Samaria hörst. Da haben wir nämlich über ja toxische Positivität in der Hundeszene gesprochen, alles Mindset, ne? Die passt da, glaube ich, ganz gut zu, welchen Schuh man sich anziehen muss und welchen eben bitte nicht.
Absolut.
Ja, es ist ja auch so, dass einfach Erfahrungen natürlich mit reinspielen. Also wenn ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, ich bin Ersthundemensch, habe gerade einen Welpen frisch bei mir aufgenommen und dann gehe ich Gassi, also man geht mit dem Hund raus und dann kommt einer angerannt und rennt über meinen Welpen drüber. Dann wäre das eine Lernerfahrung, wo man halt gleich sagt, verstehe ich natürlich, dass so ein Mensch dann natürlich seinen Erfahrungsrucksack auch nicht einfach wegwerfen kann und dastehen lassen kann. Zählt auch mit, oder?
Zählt auch mit. Und auch da ist es ja immer so dieses Bild, was wir davon haben, wie Hunde sein zu müssen und wie wir uns mit unseren Hunden zu verhalten haben. Und wir wollen keinem negativ auffallen, aber es gibt ja auch viele Momente, wo wir Schreckmomente haben, die uns in den Gliedern sitzen. Mhm. Und dann fängt, glaube ich, so ein Kreislauf an, der dann auch wieder dieses Du musst nur entspannt sein enthält. Und dann fangen wir an, wieder die Schuld bei uns zu suchen. Also wir haben den Hund in die Situation gebracht. Wir sind schuld, dass der vielleicht eine negative Erfahrung gemacht hat. Wir sind schuld, weil der nicht entspannt ist. Und das ist ja, also das ist erstmal, es ist Mumpitz. Ja, unsere Hunde sind eigenständige emotionale Wesen. Mhm. Die übernehmen nicht alles komplett einfach von uns. Und wenn du nur entspannt bist, reicht das nicht dafür, dass dein Hund auch automatisch entspannt ist. Es sorgt höchstens dafür, dass du deinen Hund besser unterstützen kannst. Aber da auch das, wir können das nicht wegstecken, so einfach. Und es ist auch ganz normal, dass wenn wir Erfahrungen gemacht haben, in denen wir uns erschrocken haben, in denen es uns nicht gut ging, in denen wir uns unangenehm aufgefallen gefühlt haben, diese ganzen Sachen, dann verbinden wir das mit den Hunden im Begegnung und dann kommen diese Emotionen hoch und vielleicht auch das Gefühl, dass andere uns gegenüber übergriffig waren, weil der hat ja seinen Hund in uns reinrennen lassen, der hat ja etwas getan, was uns in die Ecke gedrängt hat, was uns das Gefühl von Hilflosigkeit gegeben hat und das wollen wir natürlich nicht wieder erleben und dann fangen wir an zu rufen, nehmen Sie Ihren Hund an die Leine oder gehen Sie doch mal auf Seite und fangen an, quasi die Umwelt dirigieren zu wollen, damit es uns besser geht. Mhm.
Super gut gesagt. Ja, total. Ist es eigentlich total natürlich, dass Hunde sich treffen und begrüßen, direkt aufeinander zurennen, so der Klassiker, oh super, da ist ein Hund und Hallo sagen? Der will doch nur Hallo sagen.
Der will nur spielen. Nein, das ist es nicht. Und ich gehe, also wir vergleichen ja so oft unsere Hunde als Wölfe und normalerweise mit den Wölfen und normalerweise bin ich da sehr, sehr, sehr skeptisch. Aber wenn man sich die Wolfsverteilung in Europa anguckt und wenn man sich anguckt, wie die Gebiete der Wölfe sind, also einmal wirklich die Habitate, die Territorien und dann die Streifgebiete. Streifgebiete sind quasi die Gebiete, wo zwei Territorien aneinander geraten. Dann sind die so gelegt, dass die möglichst wenig Artgenossen treffen. Und das dürfen wir uns, glaube ich, alle mal bewusst machen, dass die eigentlich sich so verhalten, dass sie möglichst wenig nicht familieninterne Artgenossen treffen, es sei denn, sie wandern gerade ab und sind auf der Suche nach neuem Anschluss. Aber ansonsten wäre es für sie normal, dass sie nicht besonders viele Artgenossen treffen und denen aus dem Weg gehen. Und wenn wir uns freilebende Hunde in Städten angucken, Straßenhunde angucken, dann ist es auch da so, dass die sehr klare Routinen haben, dass die sehr klar wissen, wem sie aus dem Weg gehen, wem sie nicht aus dem Weg gehen. Und es ist auch da so, dass je bedrohlicher das Feld von außen ist, desto eher schließen sich Gruppen zusammen. Aber je entspannter das Umfeld von außen ist für sie, weil sie genügend Nahrung haben, genügend sichere Plätze, keinen Druck von außen bekommen, desto kleiner werden die Gruppen auch wieder. Also desto mehr zersiedelt man sich auch wieder. Und das dürfen wir uns, glaube ich, bewusst machen, dass es für unsere Hunde ist, um den Block gehen und Kumpels treffen, nicht biologisches Normalverhalten. Mhm.
Ich habe da mal so ein Schaubild gesehen auf Instagram, glaube ich, war es. Und da hat eben jemand so ganz schön gezeigt, dass man nur wahrnimmt, alle sind nett, weil natürlich die netten Hunde, die keinen Stress haben, die laufen überall mit, die werden überall mit hingenommen. Und die reaktiven Hunde, die sich eigentlich natürlich verhalten, die werden eben nicht überall mit hingenommen. Und das verzerrt das Bild, so dass man denkt, ja, die größere Population ist die alle toll finden und jedem Hallo sagen und jeden mögen und alles in Ordnung finden. Und die anderen sind eine viel kleinere Population und das ist aber genau umgekehrt. Das liegt einfach nur daran, dass es wirklich was damit zu tun hat, was sehe ich dauernd? Ja, ich laufe durch die Stadt und sehe Hunde, die sich begrüßen und da einfach mitlaufen und alles ist gut. Oder ich laufe durch einen englischen Garten und nehme da auch nur wahr, ah, da sind Hunde, die begrüßen sich und alles klappt.
Ja, finde ich total spannend. Ich habe gerade drüber nachgedacht, während du so gesprochen hast. Unsere Nachbarn hatten zwei Schäferhunde. Mein Opa hatte Deutsch-Kurz, Deutsch-Strata und die Freunde meines Opas waren Jäger. Mein Opa hat es nie übers Herz gebracht, Jäger zu sein. Aber der hat immer von den Jagdhundezüchtern die nicht schussfesten Deutsch-Kurz, Deutsch-Strata genommen. Und er war ein totaler Fan davon. Und ich überlege gerade so, weil für die war das alle ganz normal, dass die Hunde keinen Kontakt zu fremden Hunden hatten oder wenig. Und für die war das auch ganz normal, das wirst du auch noch kennen, dass wenn die Hunde geknurrt haben, war es okay. Und wenn die Hunde kommuniziert haben, war es auch okay. Und die sind damit viel, viel selbstverständlicher umgegangen. Und das ist das, ich reise ja gerade durch Skandinavien, was ich hier in den ländlichen Gebieten auch wieder wahrnehme, dass es viel selbstverständlicher ist, dass die keinen Kontakt brauchen und dass man aus dem Weg geht. Und dass wenn die zum Beispiel sehen, dass unsere Nayeli vorm Wohnmobil liegt und die joggen vorbei. Ich hatte die Tage so ein Erlebnis mit einem Jogger mit einem freilaufenden Cocker Spaniel. Der ist vorbeigejoggt, der hat die Nayeli gesehen, der hat die Nayeli zu sich gerufen, ist im Bogen dran vorbei. Aber es war auch selbstverständlich, dass ich auch etwas in der Situation tue. Also hier ist das ja eh nochmal eine andere Mentalität. Es gibt viel mehr Eigenverantwortung. Und das merkst du total. Also es war auf beiden Seiten ganz klar, wir kümmern uns jetzt um unsere Hunde und darum, dass diese Begegnung friedlich läuft. Und ich glaube, das ist auf dem Land sowieso nochmal was anderes als in der Stadt. Und dann aber auch nochmal wirklich so eine kulturelle Sache. Und ich finde das Schaubild, was du erwähnt hast, gerade total spannend. Auch noch aus einem anderen Grund, weil wenn ich durch Städte gehe oder belebte Orte und sehe die Hunde, dann denke ich mir mal so, ja genau, das ist das, was die Leute als Bild im Kopf haben, das Sonnenscheinchen. Aber wenn ich ganz genau hingucke, sehe ich so viele Hunde, die sich unwohl fühlen.
Die sind einfach nur im Shutdown, weil sie halt nicht auf jeden Reiz reagieren können, wenn halt 1000 Reize um sie rum sind. Ja, total. Ich kenne das ja auch noch aus meiner Zeit. Wir haben ja auch in München gewohnt, englischer Garten spazieren gehen. Und meine Hündin vorher war ja sehr, sehr ähnlich wie Nayeli, wie deine Nayeli. Und da kenne ich das auch noch aus dem englischen Garten. Ich konnte mit der, die ist da Kurven gelaufen, hat einfach zugesehen, dass sie keinen wirklich trifft, aber hat auch nicht auf Hunde reagiert. Und dann sind wir aufs Land gezogen und dann hatte ich auf einmal einen Hund, der sagt, ey, ich habe jetzt Stress, ich habe keinen Bock darauf, einen anderen Hund zu treffen und die ganz anders reagiert hat, als ich sie kannte, wenn es halt der eine Hund ist, der uns auf dem Spaziergang begegnet.
Kenne ich auch total gut. Die Nayeli kann das mittlerweile auch richtig gut. Ich habe dir ja eben, als wir uns unterhalten haben, erzählt, dass ich die Tage am Nordkap war. Keine Bäume, keine Sträucher, nichts, was die Sicht der Hunde unterbricht. Wohnmobile, Reihe und Glied und ich wollte meine Hunde eigentlich nicht ausladen, aber wie das mit so zwei Senioren ist, wir kamen an und die Nayeli hat gesagt, ich muss mal. War nicht so geplant, weiß ich. Ist auch eigentlich nicht meine Zeit, aber jetzt muss ich aus irgendeinem Grund. Und wir hatten, als wir dahin fuhren, schon gesehen, lauter Leute, die an ihren Hunden rumruckten. Die Hunde bellten total viel. Also es war richtig Remi-Demi, einfach weil es für die Hunde so eine schwierige Situation war. Und ich habe die Nayeli ausgeladen und dachte mir, oh Gott, ziehst du jetzt den Maulkorb auf oder ziehst nicht auf? Maulkorb ziehe ich ihr in solchen Fällen auf, weil nicht mehr wegen ihr, sondern weil Menschen mehr Abstand halten, wenn Hund einen Maulkorb trägt.
Ja.
Und ihr das total gut hilft. Der Mini leider nicht so, meiner Deutsch-Kurz-Deutsch-Strata-Mix-Hündin, die ist sehr klein, die ist ein bisschen kleinwüchsig und die sieht mit Maulkorb auch noch zuckersüß aus und da finden die Leute das eher lustig und dann gucken sie mehr hin.
Ja.
Aber so ein großer Herdenschutzhund mit Maulkorb, da gucken die Leute skeptisch und die machen einen Bogen, ganz unbewusst. Ja. Und ich habe es nicht gemacht und sie ist ausgestiegen. Sie ist mit mir ein bisschen schnüffeln gegangen, hat sich gelöst. Wir haben das dann noch brav eingesammelt und dann sind wir wieder zum Wohnmobil zurück. Wir waren so 25 Minuten draußen. Danach hat die hat das super gemacht. Die hat auch wenig Konfliktsignale gezeigt. Die hat keinen Stress aber gehabt. Also das war okay für sie, aber danach hat die 2,5 Stunden da oben gepennt. So, und da merkt man einfach, wie viel Energie sie das gekostet
Total.
Hat. Von außen war die wahrscheinlich der friedlichste Hund von allen da oben.
Ja. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dass Hunde dort kommunizieren dürfen. Und ich war am Sonntag, haben wir einen Ausflug gemacht, da habe ich nur Kenny mitgenommen, unseren Border Collie, den Jüngling, weil es ja auch so warm war, die Senioren haben Oma-Tag gehabt. Und Da waren natürlich auch Hunde und wir saßen da an einem Tisch. Kenny saß so direkt so halb unter der Bank zwischen meinen Beinen. Und dann ist ein Hund, die Frau hat das gar nicht richtig wahrgenommen, muss man sagen. Sie hat die Leine halt lang gelassen und der ist so direkt zu Kenny gekommen. Ich habe noch gesehen, wie er steif wird und habe ihn beruhigt verbal. Und mir war aber klar, er wird gleich knurren, weil er das nicht mag. Und dann hat er natürlich geknurrt und das hört sich bei ihm wirklich, also man glaubt das gar nicht, dass bei so einem Bonsai-Board so ein Knurren rauskommt. Und die Frau hat sich total erschrocken und oh Gott, so ein Hund. Und ich auch nur dachte, hey, der hat einfach nur gesagt, dass er es nicht mag. Er hat deinen Hund nicht zerfleischt, er ist nicht drauf losgegangen, er hat geknurrt.
Er hat einfach gesagt, stopp, ja, das möchte ich nicht.
Total, es war ganz normale Kommunikation. Und es stimmt, das ist tatsächlich so, das werde ich auch manchmal gefragt, ja, aber das sind doch Trainerhunde und die dürfen knurren. Ja, die dürfen reden, natürlich dürfen die kommunizieren.
Ja, erst recht.
Ja, genau, erst recht, weil es nicht gehemmt ist, sondern weil sie wissen, sie werden gehört und deshalb dürfen sie reden, natürlich.
Wir hatten ein ähnliches Erlebnis hier vor ein paar Tagen und das ist auch wieder so cool gewesen eigentlich. Die Nayeli lag vom Wohnmobil, der David saß daneben. Es hielt neben uns ein anderes Wohnmobil an mit Norwegern oder Schweden, glaube ich. Auf jeden Fall Skandinaviern. Und denen stürmte der Flat-Coated Retriever aus dem Wohnmobil und sprang auf die Nayeli. Mhm. Aber so wirklich so ein junger Hibbel, groß, schlaksig, schwarz. Sie lag auf der Seite mit dem Kopf halb unterm Wohnmobil im Schatten und er stürmte auf sie und trat ihr wirklich auf die Füße und sie kam einmal hoch und hat einmal Wuff gemacht und geknurrt und die Reaktion war, oh sorry, sorry, sorry.
Ja.
So, die haben sich 10-mal entschuldigt, dann haben sie den Hund weggepackt und als sie weitergefahren sind, haben sie dann auch noch nett gewunken und nochmal so ein bisschen angeschämt geguckt und wir haben nur gelacht und abgewunken, es war alles okay. Aber daran merkst du einfach, das war ein Unfall und so Unfälle passieren.
Total.
Und dann ist es meine Aufgabe als Hundemama, mit der Nayeli zu trainieren, dass sie langfristig solche Unfälle halt auch verkraftet, nicht andauernd und permanent. Aber dass sie das nicht so mitnimmt.
Das ist so wichtig, weil diese Perspektive fehlt mir ganz oft in der Diskussion um der tut nixe. Ich meine, das kennen wir alle. Aber mir ist es auch schon passiert, dass mir eine Schleppleine durch die Hand geflutscht ist und Kenny losgerannt ist und die Nachbarin volle Luzi angesprungen hat. Natürlich passiert einem das, ja. Gerade bei einem jungen Hund, der einfach noch wuseliger ist und binnen Sekunden irgendwie reagiert. Und wir sind alle Menschen und keine Roboter. Und du hast vorhin gesagt, dass dann so probiert wird, die Umwelt, also alles drumherum zu erziehen oder zu managen. Und ja, da sage ich eben auch immer, fang bei dir an. Und wenn du weißt, dein Hund beißt im Nahkontakt, dann bist du in der Pflicht zu sagen, ich muss Maulkorbtraining machen und nicht die anderen müssen zusehen, dass die niemals herkommen und wenn sie den Hund herlassen, dann ist der dran schuld. Ich denke mir da immer, hey, das ist vielleicht ein Welpe, ein Junghund, der kurz mal weggeflutscht ist. Wenn der eine Beißerfahrung macht in dem Alter und du weißt, dass dein Hund beißt, dann liegt da das Problem meines Erachtens nicht bei den Menschen vom Junghund.
Absolut nicht. Die liegt bei mir und Verantwortung tragen heißt ja auch, dass man sich bewusst ist, dass man selber der Umwelt eine Antwort gibt und dass man dafür sorgt, dass diese Verantwortung, diese Antwort die passende ist. Und das ist ja natürlich, ich will das gar nicht, also als die Nayeli zu uns kam, hat die ja nicht nur nach anderen Hunden gebissen, sondern in der Sekunde, wo die Leine in Begegnungen stramm wurde, hat sie sich umgedreht und uns attackiert. Und das war echt, ich hatte so Angst vor Begegnungen eine Zeit lang.
Glaube ich.
Und ganz schlimm war es für meinen Mann. Mein Mann ist auch der Typ, der eher einfriert, also der wird steif und macht nichts mehr. Und das macht natürlich die Leine stramm, weil wenn du einfach nur die Leine festhältst, dann wird die irgendwann stramm, wenn deiner Hund nach vorne knallt. Und dann schoss die nach hinten rum. Und es ist Gott sei Dank, hat sie uns nie schwer verletzt und wir haben auch keine Narben davon getragen, aber die seelischen Narben waren riesig. Wir hatten unglaublich Angst vor Begegnungen und alle Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Nayeli, mit Nahkontakt, die dann dazu geführt haben, dass wir überhaupt wieder Nahkontakt trainiert haben, waren Unfälle. Und ich bin diesen Leuten, die da die Fehler gemacht haben oder die Situation anders eingeschätzt haben oder überrascht waren, heute einfach so unendlich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ich werde es nie vergessen, wir waren, ich glaube 2016, oder 2015 mit dem Wohnmobil unterwegs an der alten Elbe und waren da in einem Naturschutzgebiet morgens spazieren, wo absolute Leinenpflicht war und. Und es kommt ein junger, schwarzer Hund auf uns zugeschossen. Freilaufend, weit und breit, Ebene, also wirklich weit einzusehen, weit und breit kein Mensch zu sehen. Und der kommt freilaufend auf uns zugeschossen und wir haben Gott sei Dank ja noch die Mini und die Mini kann gut mit anderen Hunden, also die kann das abfangen. Also haben wir die Mini vorgeschickt, mein Mann und die Mini sind auf dem Weg geblieben, wir haben die Mini vorgeschickt und die Nayeli und ich sind echt querfeldein durch die Marsch. Ich hatte sofort nasse Füße. Und der junge Hund hat gesagt, alles klar, die Mini interessiert mich aber nicht, ich will zu nehmen.
Super.
Und kam auf uns zugeschossen. Super. Und der Mann kam dann doch 2-3 Minuten später mit dem Fahrrad erst in Sicht und der David rief ihm entgegen, wenn Ihnen Ihr Hund lieb ist, sammeln Sie den ein. Der Mann schmiss sein Fahrrad vom Weg, rannte hinter seinem Hund her, kommt in meine Nähe und ich schreie ihn an, wenn Ihnen Sie Ihre Gesundheit lieb ist, bleiben Sie weg.
Oh nein!
Und er so, aber ihr Mann hat... Und ich so, nein. Und in der Sekunde sehe ich, wie die Nayeli, oder ich habe kurz vorher gesehen, die Nayeli geht in die Vorderkörpertiefstellung, fängt das Fiddeln an und macht mit dem ein Spiel. Mhm. Also ein Fiddelspiel. Ja. Ne? Es war nicht schön, aber es war für mich, war es unglaublich wertvoll zu sehen, die kann das. Mhm. Dann haben die zwei, drei Minuten rumgefiddelt. Ich habe ein paar Mal Entspannungssachen zugegeben sozusagen, habe die geguckt, dass ich die Leine gut halte, dass sie sich nicht verheddert. Ich habe mich nicht getraut, sie loszulassen, weil ich gedacht habe, wenn die den packt, die macht den platt. Der war locker 15 Kilo leichter. Ich habe geguckt, dass ich deeskaliere und dann sind wir zurück zum Wohnmobil und die hat 5 Stunden gedauert. Die war fix und alle. Ja. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Wirklich, ich hatte butterweiche Knie, ich habe geheult wie ein Schlosshund, aber ich war so glücklich. Mhm. Und ich habe die ganzen Momente erlebt, wo ich mir morgens um 5 im Wald die Schuhe zumache und die Nayeli sieht was, rast los. Ich denke noch, na, es ist ein Reh, sie wird anhalten, weil Rehe jagt sie nicht, ruf sie ab und in der Sekunde sehe ich, es ist ein weißer fremder Hund, da war jemand um 5 Uhr morgens im Wald spazieren im Stockenfinster. Mhm. Ich hatte die Momente, wo ich da stand und gesagt, mich entschuldigt habe und das ist mir noch nie passiert und solche Sachen.
Hat er noch nie gemacht.
Das habe ich auch gesagt, als ich einen Jogger gebissen habe.
Oh, scheiße. Okay.
In Schweden. Und mein Mann und ich so, she never did it before. Und mein Mann von hinten, doch, hat sie bei mir schon mal.
Oh Gott.
Und ich bin fast umgefallen, weil ich es nicht wusste.
Wow. Okay.
Also ich glaube, ich kann alle Bandbreite der Emotionen nachvollziehen.
Ja, ich finde auch, dass es, also ne, es ist immer so wichtig und alles, was man selber erlebt hat, mir geht das so mit meinen Hibbelhütis und vor allem ja auch mit Kenny, mit dem Stressi, alles, was man so selbst erlebt hat, da wird man einfach 100%ig empathische Spezialistin.
Definitiv.
Lass uns mal zurückhüpfen. Ich hatte jetzt vorhin über einen Hund gesprochen, der so frontal angerannt kommt und einfach ungefragt, wie man so schön sagt, ohne zu zögern, direkt zu jedem Hund läuft. Da sage ich immer so, der Grundstein wird da ja durchaus auch in der Welpenstunde gelegt, wenn das so eine klassische Welpenstunde ist. Ich weiß nicht, ob es das bei euch in der Nähe gibt. Bei uns in der Nähe gibt's das, wo die Autos geparkt werden, Kofferraum geöffnet wird und der Hund darf direkt zack auf den Platz rennen und dann spielen die da erstmal in der Gruppe. Und also bist du da auch meiner Meinung, dass das so den Grundstein legt zu Hund in Sicht, zack, bumm, ich darf direkt hinrasen?
Ich habe mal einen Artikel geschrieben, der hieß, Welpenstunden sind der Grundstein zur Asozialisierung.
Ja, ich habe auch schon einige Postings über solche Welpenstunden gemacht. Welpenstunden können einem sehr viel Arbeit machen.
Total. Also ganz, ganz dramatisch wird es für mich, wenn die Hunde hinstürmen, es wird gespielt oder die Hunde werden an kurzer Leine vom Auto zum Arbeitsplatz geführt, arbeiten dann erstmal am Grundgehorsam, mit Blick auf die anderen Hunde, zittern quasi vor Erregung, warten eigentlich nur drauf, dass dieses Leinen los passiert, dann machen alle die Leinen los, die Hunde schnacken wie Bumerangs zusammen, einer überrennt den nächsten und wenn sie dann, super Horror für mich, wenn sie dann bei Menschen wieder zu ihrem Menschen gehen oder zu einem Menschen gehen, egal ob es jetzt ihrer ist oder ein anderer, dann werden sie weggeschickt im Sinne von, die sollen doch sich miteinander beschäftigen. Das ist für mich was, Das ist Katastrophe. Und ich vergleiche das immer so gerne mit einem Kinderspielplatz, weil eine fürsorgliche Mutter, die hat ja, wenn ihr Kind mit anderen gespielt hat, also erstmal haben wir sie nicht einfach schmeißen, sind wir vor allem hoffentlich nicht einfach reingeschmissen worden zwischen die, im Alter von 3, zwischen die großen bolzenden Jungs und einfach mal überrannt worden. Dann hatten wir hoffentlich Mütter, die am Rand saßen, uns beobachtet haben, uns auch mal angeleitet haben, an die Hand genommen haben. Und wenn sie gemerkt haben, es wird zu viel, egal ob du jetzt an den Spielplatz oder ans Freibad denkst, dann haben sie uns vielleicht auch mal rausgerufen, haben gesagt, trink mal einen Schluck, iss mal ein Stück Apfel, komm mal kurz runter und danach können wir weiter gucken. Und bei Welpen, wir haben so das Gefühl, die müssen ganz, ganz schnell mit ganz vielen Hunden lernen, zurechtzukommen. Und das, was sie eigentlich in dem Moment lernen, ist, ich bin dem ausgeliefert, ich muss mich wehren, um zurechtzukommen. Alles ist mit extrem hoher Erregung verbunden, andere Hunde werden mit Stress verbunden und wenn wir Pech haben, dann auch noch darüber, dass die Bezugsperson in der Situation keinen Schutz gibt.
Genau.
Und im Worst Case fängt das sogar noch vor der Welpenstunde an, nämlich beim Züchter oder im Tierschutzverein, weil zum Beispiel alle aus einer Schale fressen.
Ja.
Und damit von vornherein, dass der Stärkste bekommt am meisten Essen besteht und sie lernen, sich mit Ellenbogenmentalität durchzuschieben.
Ja, total. Und da ja dann auch noch, ich sage dazu immer Entertainment Snacker, was natürlich nicht der perfekte Begriff ist, es soll aber die hohe Erregungslage dabei widerspiegeln, weil du dann einen Hund hast, wenn der zu Hause diese Erregungslage nicht mehr hat, weil eben nicht mehr dieser Kampf ums Futter stattfindet, können die nicht fressen. Das sind so die klassischen Hunde, die nur auf Erregungslage 5000 Volt fressen können und Nahrung zu sich nehmen können.
Das ist so dramatisch, ne? Ich habe früher für den Tierschutzverein Welpenwürfe aufgenommen und ich habe einmal zwei gleichzeitig aufgenommen. Es waren zwei Dreierwürfe. Es war wirklich Not am Mann. Und da war ein Welpe dabei. Wenn die anderen Essen hatten, konnte der nicht essen, weil der nur durch die Gegend gerannt ist und die anderen von ihren Portionen weggeschoben haben, weil wir es natürlich so gemacht haben, dass alle getrennt gefüttert worden sind. Und ich musste den, also ich habe mich dann mit dem in einen anderen Raum gesetzt, wirklich, in dem er sonst nie war, nur zum Essen. Wir sind also zum Essen aufs Klo. Dann hat er sein Futter gekriegt. In der Zeit konnten alle anderen gut fressen. Dann hat er noch ein bisschen mehr Futter gekriegt. Ich habe den Raum verlassen, habe erst alle Näpfe weggeräumt, weil er schon so früh so massiv Ressourcen verteidigt hat, dass er die anderen umgerannt hat, nach denen geschnappt hat und solche Sachen. Und das nicht, weil er das toll fand, sondern weil er vorher sonst einfach nichts abgekriegt hat.
Naja, klar. Ja, und wenn wir jetzt mal so das Szenario weiterspinnen, der Welpe, der direkt auf den Platz darf, mit jedem spielen darf, hat ja die Lernerfahrung gemacht, okay, ich sehe einen Hund, also darf ich hin und darf mit dem spielen. Und daraus wird dann der große Hund, der eben nicht mehr einfach so hingelassen werden kann, weil der ist jetzt ja groß, der dann an der Leine ist und Frust schiebt. Und dann hat er den Stempel Leinenaggression, leinenaggressiver Hund. Und dann schließt sich ja ganz oft so ein Kreislauf.
Ja, der sich häufig in der Jugendentwicklung, also wenn die dann so in die Pubertät und langsam in die Adoleszenz kommen, dann ist ja eigentlich ihr Bedürfnis, große Kreise zu ziehen, weg von der eigenen Familie abzuwandern, mehr zu erkunden, mehr Risiken einzugehen, gegebenenfalls auch. Dadurch werden sie auch schreckhafter und emotionaler, impulsiver, reaktiver. Und das ist genau die Phase, wo wir so das Gefühl haben, oh Gott, sie entgleiten uns. Und das ist ja auch so. Und gleichzeitig ist das ja die Phase, wo wir alle so gelernt haben, jetzt kommt quasi die Oberstufe. Also jetzt musst du dich wirklich ins Zeug legen. Jetzt bist du nicht mehr klein, jetzt musst du das alles können. Also setzen wir sehr, sehr viel auf Gehorsam, auf Erziehung. Und fangen an zu merken, oh Gott, der Rückruf funktioniert nicht mehr und das funktioniert nicht mehr und das. Also machen wir die Leinen dran. Und weil der Hund aber ja gelernt hat, das immer hinzustürmen und immer mit sehr hohem Erregungslevel alles zu machen, ist die Leine auch dauernd stramm und das löst Frustration aus und die Frustration muss irgendwo entweichen und dann haben wir das Begegnungsproblem. Dann ist der andere Hund quasi nur noch der Tropfen auf den heißen Stein, wo man dann explodiert, den Dampf ablässt und dann haben wir eben das Problem mit den anderen Hunden oder das Jagdverhalten an Radfahrern oder ganz, ganz schnell. Also da ist ganz viel dann entstanden, weil, wie ich immer sage, Kultur von unserer Hundehaltung und Biologie nicht zusammenpasst.
Total, total. Also da kann man ja tatsächlich auch wieder so ein bisschen Parallelen zum Schulsystem von Kindern ziehen. Es passt einfach nicht, wie die Erwartungen sind, was da von einem Hund mitten in der Jugendentwicklung erwartet wird. Und ja, schon alleine, wie die Welpenstunden aufgebaut sind. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht noch weiter in die Tiefe gehen. Das haben wir gut angeritzt. Und ich glaube, da konnte man sehr gut raushören, was da so die gröberen Schnitzer sind, die man am besten umgehen sollte. Wir hatten jetzt vorhin einmal darüber gesprochen, wie natürlich es für uns ist, dass unsere Hunde auch mal auslösen und eben reden und kommunizieren dürfen. Und jetzt haben wir einen Fall gehabt von, der hat Frust, der löst aus, und du hast ganz deutlich aufgezeigt, was das alles für kleine Puzzleteile sind, wodurch es dazu kommt, dass der Hund auslöst. Nichtsdestotrotz ist doch ganz oft, was wieder den Druck von außen stärkt oder vergrößert, mein Hund löst aus, aka er ist super unerzogen. Und das ist mir total unangenehm und deshalb muss ich das jetzt anpacken, im wahrsten Sinne des Wortes, und muss das ordentlich angehen, damit mein Hund nicht unerzogen wirkt nach draußen.
Ja, er wirkt nicht gut sozialisiert oder asozial, das oder territorial. Oh, das sind so Sachen, da könnte ich mit dir jetzt auch noch 20.000 Mal abweichen. Aber ja, der Druck von außen ist definitiv da. Es ist nicht gesellschaftskonform und vielleicht ist es auch sogar in uns so. Also wenn ich zum Beispiel, wenn die Nayeli auslöst und das Gegenüber erschrickt sich, dann tut mir das Gegenüber ja, also tut mir ja auch irgendwie leid, ja. Ich fühle ja auch mit dem Gegenüber mit und es ist mir dann auch für das Gegenüber unangenehm. Oder wenn die auslöst und der andere Hund war aber eigentlich nur noch das Tröpfchen auf den heißen Stein, weil der war, eigentlich war der ganz charmant, so. Dann tut der mir ja auch leid, so. Das heißt, der Druck ist definitiv da. Und ich glaube, dass wir unter Stress ganz häufig dazu neigen, dann hart durchgreifen zu meinen zu müssen. Und dass das dann eben so ist, dass wir sagen, nee, also jetzt geht das wirklich nicht mehr. Und dann fallen wir in so einen Aktionismus. Und der Aktionismus ist häufig sehr situativ. Und dann werden wir gegebenenfalls auch übergriffig unseren Hunden gegenüber, packen ins Geschirr und halten sie, lehmen die Leine stramm und ziehen sie zu uns ran. Und das ist ganz normal, dass wir das tun. Das ist ganz normal, dass wir im Stress und im Schreck erst einmal alles dran setzen, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Was wir lernen dürfen, ist, dass genau diese Maßnahmen die nächste Begegnung wieder beeinflussen und herausfordernder machen.
Total. Und man muss sich ja auch einfach klar machen, dass die Kommunikation, wenn ich jetzt die klassische Situation habe auf dem Bürgersteig, enge Frontalsituation, ich habe die kurze Strippe in der Hand, wir sind da halt die Anker, die zweibeinigen Anker, die natürlich jegliche Kommunikation, die überhaupt möglich ist in der Situation, auch noch einschränken. Das heißt, da müssen wir uns an die Nase packen und wirklich gucken, wie kann ich da helfen, dass mein Hund kommunizieren kann und grundsätzlich auch seine Strategien nutzen kann, die er hat.
Ja, wir sind ja auch noch erzogen, ne? Also das kommt ja auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe als Kind ganz oft gehört, jetzt geh mal anständig geradeaus, jetzt geh mal stramm, mach mal voran, mach mal hinne. Ich fand als Kind übrigens immer Streckenwanderungen todlangweilig. Ich wollte Runden gehen. Das alles kommt ja auch noch dazu, was es für unsere Hunde dann auch nochmal herausfordernd macht. Wir gehen gerade auf die Menschen zu. Und manchmal sage ich dann zu den Leuten so, ja, aber warum bist du nicht einfach um das parkende Auto herumgegangen? Es kam doch kein anderes Auto gerade. Du hättest ausweichen können, indem du einfach zwischen den Autos durchgehst und rum. Dann gucken die mich an und sagen, stimmt, auf die Idee kommen wir nicht, weil wir halt unser Leben lang gelernt haben, geh geradeaus, bleib auf dem Bürgersteig, tu dies, tu jenes. Und dann ist unser Gehirn sozusagen in so einem Tunnel, in so einer Allee eigentlich, und kommt gar nicht auf die Idee, dass man da vielleicht mal links und rechts abbiegen könnte. Und das ist dann wie so ein Showdown. Wir laufen aufeinander zu, die Leinen werden kürzer, sie werden strammer. Wir halten die Luft an, wir nehmen die Schultern schon mal hoch bis zu den Ohren, ballen die Fäuste. Und ja, natürlich, der Hund löst dann auch noch aus.
Wie in so einem Western, ja? Wer zieht die Knarre zuerst? Genau. So fühlt sich's immer an.
Genau. Eigentlich müsste nur noch so ein
Strohballen.
So ein bisschen Staub, genau.
Ja, eins. Genau so. Ja, und hinzu kommt, finde ich, also das ist ja aktuell wieder so ein großer Trend, zumindest sehe ich entsprechende Reels auf Instagram, dass dieses, ja, die Hunde dürfen eben nicht auslösen, müssen bei Fuß laufen in der Situation und ohne irgendwas zu tun, nicht schnuppern, nicht gucken, überhaupt nichts sein, Nase bohren, Luft gucken und aneinander vorbeilaufen, wie die Einser. Das ist ja gerade wieder der Megatrend.
Oh wow, da bin ich froh, dass ich den noch nicht wieder miterlebt habe. Ich heul gerade innerlich ganz oft, weil für eine bestimmte Art von Social Walk sehe ich gerade ganz viel. Und das sind für mich nicht Social Walks, sondern asoziale Walks.
Unsocial Walks, ja.
Genau, asocial Walks. Und da ist es eben so, die Hunde laufen auch ganz viel, sie kriegen alle Maulkorb auf, was ja erstmal nicht Schlechtes ist, aber wenn ich bei einem Social Walk allen Hunden Maulkorb aufziehen muss, dann sagt das mir schon, dass für die Hunde die Distanzen nicht so gelöst werden, dass es wirklich gut ist. Dann viel zu große Gruppen, alle sehr eng miteinander und auch da eher so ein, naja, der Hund darf zwar am Wegesrand schnüffeln, muss aber eng beim Menschen bleiben. Und das ist so genau das, was eigentlich nicht Sozialverhalten ausmacht, sondern was Kommunikation total einschränkt. Und ich glaube, wir dürfen lernen, die Kommunikation unserer Hunde wahrzunehmen, zu verstehen, auch zu akzeptieren, dass wir nicht alles nachvollziehen können, weil wir eben keine Hunde sind. Wir sehen nicht wie sie, wir hören nicht wie sie, wir riechen sie nicht wie sie. Das heißt, wir können nicht das Warum, das eigentliche Warum dahinter können wir vielleicht nicht verstehen, aber wir können das Wann und in welchen Situationen verstehen und woran erkennen wir es. Und dann können wir uns eben auch darauf einlassen, den Hund zu unterstützen und ihm zu helfen, ein besseres Kommunikationsverhalten wieder zu zeigen und vielleicht eine längere Lunte zu kriegen.
Ja, das kommt ja eigentlich schon automatisch dadurch, wenn die Hunde eben gelernt haben, sie haben ein gewisses Repertoire an deeskalierenden Strategien, die eben sich gut anfühlen, die funktionieren, dann wird ja, wie du es genannt hast, die Lunte automatisch länger dadurch, dass man eben weiß, ich habe da sozusagen meinen Sicherheitsanker, wenn was ist. Aber du sagst es, dieses Unterstützen, dass deeskalierendes Verhalten überhaupt möglich sein kann. Und da ist das klassische Hundetraining mit, du musst am Bein laufen, du darfst nicht da hingucken, nee, schnüffeln ist verboten, du bleibst jetzt hier, wir gehen stramm weiter. Das ist ja das Konträrste zu allen deeskalierenden Verhaltensweisen, die es da so gibt.
Das ist übrigens eine Sache, die ich ganz, ganz häufig in Begegnungstrainings als eine der ersten mitgebe, ist, wenn dein Hund langsamer wird, am Wegesrand schnüffelt und der hat ein Begegnungsproblem, nimm ihn nicht mit. Bring ihn nicht wieder ins Tempo, selbst wenn du noch nicht den anderen Hund gesehen, gehört oder sonst was hast. Es kann sein, dass ihr hinter einem anderen Hund herlauft, der für ihn stressig riecht und den er wahrgenommen hat und wo er nicht näher ran will. Also lass ihm die Zeit.
Und das ist tatsächlich was, da habe ich auf unserem Ausflug am Sonntag auch ein Video gemacht, weil ich weiß nicht, ob das schon bei dir angekommen ist, der tollste Trend, ich habe das im Moment jeden Sonntag im Fragensticker, dass man Hunde nicht markieren lassen soll. Richtig krass, was da propagiert wird. Und gerade dann, wenn ich merke, er schnüffelt sehr intensiv, er markiert extrem viel, weiß ich, dass vor uns ein Hund ist, der ihn stresst. Und das ist nicht Dominanzverhalten, was unbedingt unterbunden werden muss, sondern es zeigt, dass er gestresst ist. Und da, also heftig einfach, wie das gerade wieder, wie so diese Dominanzschiene wieder ausgepackt wird. Der Hund darf nicht mal mehr pinkeln. So weit sind wir gerade mal wieder. Wow.
Ich bin froh, dass der Algorithmus bei mir anders zieht.
Ich krieg sowas ja auch alles geschickt. Ich krieg sowas alles geschickt und dann kommen halt immer Sonntagsfragen, wo ich dann auch beim ersten Fragensticker habe ich auch, ja, völlig naiv. Darf ich mal nachfragen, wie, wo, was? Und dann bin ich ins Rabbit Hole gefallen.
Ich habe über das Thema Territorialverhalten vor nicht allzu langer Zeit einen Vortrag gemacht und da habe ich hinterher ganz erzürnte E-Mails gekriegt, kurzzeitig, warum ich da drin gesagt habe, dass ich meine Hunde gerade im häuslichen Umfeld markieren lasse. Und ich habe ja vorhin schon diese Streifgebiete erwähnt und in den Streifgebieten wird zum Beispiel ganz, ganz viel markiert, weil das sozusagen, ich nenne das immer den freundlichen Nachbareffekt, es ist quasi so, dass sie lernen, welche Gerüche von anderen auch da sind und dass man darüber miteinander kommuniziert, so hey, ich wohne nebenan Und wir leben aber in friedlicher Nachbarschaft miteinander. Das heißt, wir nehmen ihn damit ein ganz, ganz wichtiges Kommunikationsmittel, was quasi so ist, als würden bei dir nebenan neue Nachbarn einziehen und würden an der Tür klingeln und sagen, hey, wir sind die Neuen. Und du würdest ihnen vielleicht beim Einzug ein bisschen Brot und Salz vor die Tür stellen, um dich einfach von vornherein gut zu stellen oder so. Oder zumindest freundlich grüßen, wenn du durchs Treppenhaus gehst. Und das ist so, 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 so schade. Und ich verstehe das total gut, wenn man nicht will, dass der Hund an das frisch gestrichene Haus vom Nachbarn pinkelt.
Das ist völlig anderes.
Darum geht's ja auch nicht. Aber es geht darum, wie mache ich das dann? Ich kann mit ihnen Signale aufbauen, die sie dazu bringen, weiterzugehen, ohne dass sie an der Leine ziehen. Ich kann an den Stellen, wo ich es partout nicht will, Alternativverhalten belohnen, was dicht bei mir stattfindet. Solche Sachen. Ich kann, wenn mein Hund schnüffelt, ist das Schnüffeln mit einem, zum Beispiel bei uns mit dem Umorientierungssignal unterbrechen, den Hund in eine andere Richtung belohnen, damit er nicht uriniert und solche Sachen.
Ja. Ja. Wenn du nur einen Rat hättest, was Hundebegegnungen anbelangt, welcher wäre das?
Bei denen, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder bei denen, wo das Kind noch vor dem Brunnen steht und reinkommt?
Machen wir doch beide, oder?
Bei denen, wo das Kind noch vorm Brunnen steht und reinguckt, übt mit euren Hunden nicht den Nahkontakt bis zum Erbrechen im Freilauf, sondern übt das, was ihr im Alltag wirklich braucht. Ich übe mit meinen KundInnen, dass wir gehen erst aneinander vorbei, beide Menschen gucken in die Richtung, in die sie eigentlich weitergehen wollen. Und dann werden die Leinen schön lang gelassen und man guckt, ob die Hunde sich in der Mitte wieder zusammenfinden. Das heißt, die Hunde lernen, wir gehen, wenn wir Nahkontakt haben wollen, gehen wir ganz oft erst im friedlichen Bogen aneinander vorbei und danach haben wir die Wahl, ob Nahkontakt möglich ist und zwar nur, wenn beide zueinander passen. Und beide das auch wollen. Und ich mache das auch im Alltag so. Ich gehe an anderen Leuten vorbei und wenn ich sehe, die Mini hätte gerne Kontakt, dann spreche ich die Leute an, wenn alles gut passt. Das Zweite ist, für diejenigen, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, nehmt euch die Zeit, euch zu überlegen, was ihr euch für einen Hund wünscht und wie ihr euch den Umgang mit dem Hund wünscht. Und zwar am liebsten an einem stillen, ruhigen Ort, wo ihr euch wohlfühlt und wo keine gesellschaftlichen Eindrücke auf euch einprasseln. Und dann sucht euch jemanden, der das mit euch umsetzt, sodass es wirklich, wirklich darum geht, bedürfnisorientiert an deinem Bedürfnis und an dem vom Hund zu arbeiten und nicht das zu tun, wo du das Gefühl hast, jetzt muss im Stress unbedingt diese Lösung her. Und ich weiß, ich sollte nur einen, aber hier kommt noch einer. Bitte, bitte, bitte such dir Momente im Alltag mit deinem Hund, wo du in der Umwelt gute Dinge erlebst, wo ihr zusammen sozusagen Freudepunkte sammelt, wo ihr Wohlbefinden stärkt, damit dein Gehirn und sein Gehirn die Erfahrung machen können, zusammen draußen sein ist schön.
Sehr schön gesagt. Im Oktober bist du bei mir in der Membership zu dem Thema, tada, Hundebegegnung. Das heißt, das Ganze hier war jetzt ein kleiner Vorgeschmack. Und in der Membership machst du dann eine Stunde Webinar zu dem Thema und am Ende vom Monat stehst du noch für eine Stunde Live-Q&A zur Verfügung. Das heißt, wer tiefer in dieses Thema einsteigen möchte, und ich kann das nur empfehlen, ja, ich packe den Link für die Membership einfach mal in die Shownotes, dann kannst du dir die Membership schon mal angucken. Und dann wirst du feststellen, wie sehr es sich lohnt, weil ganz viele Themen, die toll sind. Und im Oktober lohnt es sich halt einfach extrem.
Und ein Schnäppchen.
Total, gell? 19 Euro im Monat kann man jetzt nicht meckern, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. Also jetzt so für mein Empfinden. Wie fühlst du dich?
Ich glaube ja, für dieses Format ja. Mehr dann in der Membership.
Ja, alles Wichtigere, ja genau. Und in deinem Kurs. Du hast ja dazu auch noch einen ganz intensiven Kurs zu dem Thema.
Yes, habe ich. Einen ganz intensiven 12-Wochen-Kurs.
Ja, es ist einfach ein mega, mega wichtiges Thema, was nicht nur dir selbst als Hundemensch eben tatsächlich mehr Entspannung und ja, einfach Wohlempfinden auf den Spaziergängen. Du hast es so, so gut beschrieben, wie du dich gefühlt hast, diese Anspannung. Und ich glaube, da werden ganz, ganz viele, die den Podcast hören, genickt haben und gesagt haben, genau so fühle ich mich, genau so ist es. Auch dieses um 5 Uhr spazieren gehen. Und dann, Mist, trifft man doch noch jemanden, der auch um 5 Uhr spazieren geht. Ja.
Mitternachtsscheiße haben wir die immer genannt.
Ja.
Und es ist sehr lustig, weil jetzt hier kannst du ja jetzt 24 Stunden am Tag spazieren gehen. Und ich war ganz oft in den letzten 2 Wochen mitten in der Nacht, weil es ja immer hell ist. Und wir haben dann sehr darüber gelacht, weil wir haben lauter Leute getroffen beim Spazierengehen.
Genial. Mir fällt eine einzige Sache noch ein. Und zwar gibt es immer wieder so Postings darüber, was man im Notfall machen sollte, wenn ein unangeleinter, hochgradig aggressiver Hund, und das wird so groß gebauscht. Wie oft findet das statt? Wie oft findet das statt? Ist das so oft, wie jemand wird von der Kokosnuss erschlagen oder von einem Klavier, was aus dem Fenster fällt? Wie oft findet das statt?
Ich kenne keine Studien, aber ich
gibt's
weiß
nicht, gell? Also, ich habe auch nichts gefunden,
ich kenne keine Studien.
Würde.
Ich habe vor ein paar Monaten hatten wir Trainingstage für meine Ausbildung, Hundetrainerausbildung bei uns, und da war eine Teilnehmerin und sagte: Anna, ich dachte mal, Wermelskirchen, das wäre im Niemandsland. Ich hatte noch nie so viele Hundebegegnungen wie hier. Also wir haben echt, wir sind Ballungsgebiet, wir sind halt zwischen Köln und dem Ruhrgebiet, die schöne Landschaft. Mhm. Ja, aber mitten dazwischen, das heißt, wir sind Ballungsgebiet, bei uns gibt's unglaublich viele Hunde. Aber trotzdem findet es eigentlich so gut wie nie statt. Und was ich total spannend finde, ist, es passiert ja noch viel seltener was, und wenn was passiert, dann häufig, weil die Menschen sich also den Raum so eng machen und noch mitmachen sozusagen. Und ich habe mir vor ein paar Monaten ja den Fuß gebrochen, und ein paar Minuten später ist ein Tutnix in mich reingeknallt, und ich konnte wirklich nicht mehr viel machen. Also ich stand im Wald mit gebrochenem Fuß und war dabei auf allen Vieren, ich stand nicht mehr auf allen Vieren nach Hause zu kriechen, als ein Tutnix in uns reingeschossen ist. Und habe sogar noch gefilmt im Übrigen. Bring's, glaube ich, auch.
Und ein Voice-Over mit. Noch gemacht in dem Moment, oder?
Nein, das ist ja nicht mehr, weil klar. Ich stand quasi ja auf allen Vieren, also so im herabschauenden Hund. Mhm. Und hatte eigentlich nur das Handy in der Hand, weil ich versucht habe, meinen Mann anzurufen, dass er mich bitte mit den Hunden aus dem Wald abholen muss. Genau. Auf jeden Fall ist auch da nichts passiert. Und ich glaube, dass erstens mal wird's total aufgebauscht, und zweitens, überlege dir, was zu Eskalation führt. Und zu Eskalation führt enger Raum, hohe Erregung und unübersichtliches Gemenge. Das heißt, wenn so ein Hund zu mir kommt, erstens, wenn du einen kleinen Hund hast, schäm dich nicht, ihn auf den Arm zu nehmen, wenn du dich nicht sicher fühlst. Ja, reiß ihn nur nicht gerade in der Sekunde weg, wo der andere schon da ist, und nimm ihn quasi zackig mit einer Drehung weg.
An der Leine mit
Geschirr
nach oben heben.
Genau, weil dann könnte es sein, dass der andere hinterher springt.
Mhm.
Aber ansonsten, was ich mache, ist, ich rede meinen Mut zu, ich gebe meine Entspannungssignale, ich achte darauf, dass ich die Leine möglichst locker halte. Und ich drehe mich aus der Situation weg und gehe sogar ein kleines Stück bis zum Ende der Leine weg, um meinen Hunden zu zeigen, wir wollen eigentlich woanders lang. Du kannst zu mir kommen, wenn du willst. Und mache damit ja auch den Raum größer. Vielleicht noch, auch wenn ich damit vielleicht überziehe, etwas, was ich sehr klar lernen musste, ist, ich bin als Bindungspartnerin nicht verantwortlich dafür, wie mein Hund eine Situation empfindet. Ich bin natürlich dafür verantwortlich, wo und wann und wie ich mit meinem Hund hingehe, aber ich kann meinen Hund in der Umwelt nicht vor allem beschützen, wenn ich mich verantwortungsvoll verhalte. Ich als Bindungspartnerin bin dafür zuständig, in den Situationen, wo es eskaliert, nicht das für ihn zu regeln, sondern für ihn eine sichere Anlaufstelle zu sein. Ich bin nicht dafür da, alles andere abzuwehren, sondern ich bin dafür da, auch wenn es kritisch wird, das zu tun, was gutes Sozialverhalten ist, nämlich zu sagen, ich bin hier, ich helfe dir, komm zu mir, wir stehen das zusammen durch.
Ja.
Das ist Bindung. Bindung ist nicht, ich schmeiß mich vor dich und trete den anderen weg oder block den ab.
Mhm. Ja, ich würde sagen, das ist das perfekte Abschlusswort.
Vielen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit und für die wertvollen Infos. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Podcast-Folge geworden. Danke dir, Anne.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte, und ich freue mich auf alle, die ich in der Membership sehe.
Bis bald. Tschüss.